Hallo und herzlich willkommen zur Folge 53 des Podcasts Berufsjugendlich.
Wir sind Anna Grebe und Jan-Frick Peters und wir berichten alle zwei Wochen über das, was jugendpolitisch in Deutschland so los ist und wie man eine starke Verbündete oder ein starker Verbündeter für die Interessen von Kindern und Jugendlichen werden kann.
In unserer heutigen Folge sprechen wir über Lifestyle-Teilzeit, eine Studie der Allianz Foundation, die Vorhaben vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend und weitere jugendpolitische News, die uns aktuell bewegt. Anna, was war denn so dein jugendpolitisches Highlight, seitdem unsere letzte Folge erschienen ist, also so in den letzten 14 Tagen?
Ja, ich traue mich fast nicht zu sagen, aber ein Bundesland war tatsächlich mein Highlight, nämlich Niedersachsen. Ich war in den vergangenen Wochen bei zwei Organisationen oder eigentlich an zwei Orten unterwegs in Niedersachsen. Zuerst im evangelischen Jugendhof Sachsenhain, das ist bei Verden an der Aller. Da ist man schon eine ganz schöne Weile hin unterwegs von Berlin aus. Und dann bin ich von dort aus weitergefahren in die Katholische Akademie Stapelfeld. Und das war total toll, weil ich mit so vielen Leuten zu tun hatte, die übrigens auch alle unseren Podcast hören oder ganz viele, die sagten, ich höre den zum Einschlafen, ich höre den zum Autofahren, ich höre den immer so zwischendrin. Voll schön, liebe Grüße an alle. Und ich hatte eine wahnsinnig gute Zeit mit allen Leuten dort, teilweise Menschen aus der evangelischen Jugend, dann viele aus der kommunalen Jugendarbeit, kommunale JugendpflegerInnen. Es hat riesen Spaß gemacht, vor allen Dingen rumzunörden mit ein paar Leuten, ein paar KollegInnen, so zum Thema kommunales Jugendhilfe. Hilferecht. Du weißt, dafür schlägt mein Herz, so ein bisschen den SGB-8-Ultra rauszulassen. Und deshalb, ich hatte einfach eine gute Zeit in Niedersachsen. Darum würde ich jetzt sagen, Niedersachsen war mein Highlight. Ganz generisch. Wie war es bei dir, Jendrik?
Ich finde es ja immer spannend, wenn Leute sagen, sie hören unseren Podcast zum Einschlafen. Das bekomme ich nämlich auch öfter mal. Das ist ein spannendes Feedback einfach, wenn ich mir so vorstelle. Einen jugendpolitischen Podcast zum Einschlafen wird mir jetzt, glaube ich, nicht einfallen. Aber was die Leute so machen und mit unseren Stimmen einschlafen zu können, das ist doch auch was Schönes.
Das ist wunderschön.
Ja. Ich war unterwegs an der Basis. Einmal im Jahr besuchen wir ganz viele Vereine und das war ganz cool. Das ist mein Highlight, jeden Abend woanders zu sein, mit den Ortsvereinen mal was zu machen und an den unterschiedlichsten Themen zu arbeiten, festzustellen auf der einen Seite, wir sind auf der Landesebene auch durchaus an dem dran, was vor Ort passiert, aber wir sind auch manchmal etwas übers Ziel hinaus. Also wir dürfen auch mal einfacher denken und auf der Ortsebene passieren oft Dinge, wo wir denken, okay, ich dachte, da wären wir schon drüber hinaus. Nee, da müssen wir nochmal reingehen. Das waren spannende Erlebnisse, auch viel zum Thema Willkommenskultur, wo wir da gearbeitet haben. Wie offen sind wir eigentlich auch als Vereine, als Jugendverbände? Das war ziemlich spannend. Stell dir mal vor, du arbeitest weniger und hast mehr Zeit. Mehr Zeit für dich, deine Projekte und vielleicht sogar fürs Ehrenamt. Klingt ja irgendwie nach Freiheit. Oder genau darüber streiten wir gerade in Deutschland, um Lifestyle-Teilzeit. Im Moment hat jeder Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer in Deutschland das Recht, seine Arbeitszeit zu reduzieren. Das ist gesetzlich verankert im Teilzeit- und Befristungsgesetz und dieses Recht gilt ohne spezielle Begründung. Und das wird oft genutzt, um zum Beispiel Beruf, Familie und eben das Leben besser zu vereinbaren. Und ihr habt es bestimmt mitbekommen, jetzt gibt es eine neue Debatte. Denn der Wirtschaftsflügel der CDU, also die sogenannte Mittelstands- und Wirtschaftsunion, fordert, dieses Recht einzuschränken. Sie wollen nämlich, dass Teilzeit nur noch bei wichtigen Gründen, in Anführungszeichen, wie Kinderbetreuung, Pflege, berufliche Weiterbildung möglich ist. Teilzeit also auf freiwilliger Basis nur noch ein Lifestyle-Wunsch und kein gesetzlich gesichertes Recht. Und was passiert jetzt oder was passiert dann, damit wird aus einem Arbeits- und Lebenszeitrecht plötzlich irgendwie eine politische Debatte darüber, wie viel Arbeit eigentlich gesellschaftlich wünschenswert sei. Wird ja von der CDU schon länger mal in verschiedenen Fragen gestellt, wir müssen alle mehr arbeiten, wir kennen die Debatten. Und KritikerInnen sagen, der Begriff Lifestyle-Teilzeit sei respektlos gegenüber Millionen Menschen, die Teilzeit eben nicht aus Luxus, sondern aus realen Lebens- und Betreuungsgründen wählen. Und Manuela Schwesig als SPD-Politikerin hat das auch klar zurückgewiesen, indem sie gesagt hat, Teilzeit könne ganz unterschiedliche Gründe haben und der Staat sollte nicht zwischen guten oder schlechten Gründen unterscheiden. Stattdessen müsse die Politik die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf verbessern. Ja.
Ja, ich bin da in der Sache ganz grundsätzlich bei Manuela Schwesig und übrigens auch vielen anderen PolitikerInnen, auch aus der CDU. Also es ist bei weitem nicht so, dass nur Nicht-CDUlerinnen das fragwürdig finden, was da propagiert wird. Der Begriff ist nicht nur, man kann gelinde sagen, maximal unglücklich, sondern auch wirklich unverschämt gegenüber jenen, die Teilzeit arbeiten müssen, weil sie Sorgearbeit leisten, also, sorry, in der Regel Frauen. Laut Statistischem Bundesamt ist es so, dass familiäre Pflichten als Grund für Teilzeit von 33% der Frauen genannt wird und Achtung, 9% der Männer, surprise. Naja, und es gibt ja derzeit auch einen ziemlich extensiven Diskurs darüber, ob die Deutschen zu wenig arbeiten, zu oft krank sind, zu wenig leisten und so weiter. Und ich frage mich immer, was sich Politik davon verspricht, auch was der Bundeskanzler sich davon verspricht. Ist es wirklich ein guter Beitrag zur Debatte um die Reform des Sozialstaates? Ich glaube nicht, denn es ist klar, eine Reform ist nötig, aber Menschen immer weiter, naja, ich würde auch sagen, fast zu beleidigen. Ich sehe jetzt irgendwie nicht, wie das dazu motivieren sollte, sich mal richtig zusammenzureißen. Also das ist ein bisschen schräg. Die Autorin Theresa Bücker hat 2022/23 ein tolles Buch geschrieben, Alle Zeit. Das kann ich da allen HörerInnen nur ans Herz legen. Und eine sehr wichtige These von Theresa ist, dass Zeit eine der wichtigsten politischen Ressourcen sei, denn wem die Zeit zum Nachdenken fehlt, dem fehlt auch erst recht die Macht, diese gesellschaftlichen Verhältnisse zu ändern. Also wenn in der Politik über die Zeit von anderen Menschen, von Arbeitnehmerinnen gesprochen wird, dann wird das gar nicht mit eingepreist, wer überhaupt das Privileg hat, Zeit zu haben und Zeit auch frei einsetzen zu können. Und für mich bedeutet das eben auch, dass nur bestimmte Bevölkerungsgruppen es sich überhaupt leisten können, Politik zu machen. Und ich finde, darüber sollten vielleicht diejenigen mal nachdenken. Die Sicherheit, ich will das nicht in Abrede stellen. Politik zu machen, vor allen Dingen als Abgeordnete, egal auf welcher Ebene, das ist wahnsinnig viel Arbeit. Aber es geht eben doch gerade auf Landes- und auf Bundesebene auch mit Privilegien einher, die da in der Debatte irgendwie so gar nicht vorkommen.
Und dann kommen eben auch junge Menschen ins Spiel, denn wenn mehr Zeit geschaffen wird, durch Teilzeit oder 4-Tage-Woche, flexiblere Modelle, dann wächst ja auch der Raum, um sich zu engagieren in Freiwilligenarbeit, im Ehrenamt, politisches Engagement, kreative Projekte, Bildung. Und das stärkt wieder unsere Demokratie, unsere Gemeinschaft und nicht nur die Produktivität. Das heißt, man kann ja zu der Aussage kommen, wer die Demokratie stärken möchte, muss Zeiten für Ehrenamt ermöglichen.
Ja, Lea Schönborn von den Krautreportern hat da, glaube ich, auch gestern was auf LinkedIn gepostet, das ich ganz spannend fand. Lea hatte mal rumgefragt, warum arbeitet ihr in Teilzeit? Und da hatte sich auch direkt jemand gemeldet und gesagt, hier, ich bin ehrenamtlich tätig, deshalb muss ich in Teilzeit irgendwie arbeiten. Und deshalb stimme ich dir im Grundsatz, Jendrik, auch total zu, muss aber ein bisschen, Achtung Wortspiel, Wasser in den Wein gießen. Wenn diese Folge erscheint, ist der Dry January vorbei.
Wow.
Ja, gutes Wortspiel, I know. Durch das Recht auf Teilzeitarbeit, weil darum geht's ja, ne? Es geht nicht darum, Teilzeitarbeit zu verbieten, aber das als verankertes Recht in Frage zu stellen. Durch dieses Recht engagieren sich Menschen nicht häufiger im Ehrenamt. Also diejenigen, die sich engagieren, gehen in Teilzeit. Aber es ist nicht so, dass dadurch automatisch mehr Menschen durch dieses Recht auch Ehrenamt, die Zeit für Ehrenamt einsetzen. Deshalb glaube ich, es geht um viel grundsätzlichere Fragen und Rahmenbedingungen, die da geklärt werden müssen. Also schauen wir doch mal auf junge Menschen. Du hast es gerade erwähnt. Jene Gruppen junger Menschen, die sich derzeit nicht engagieren, tun es derzeit nicht primär aus Zeitmangel. Also ja, junge Menschen haben zu wenig Zeit. Das sehen wir in den Studien, das kriegen wir in unserer eigenen Arbeit mit. Schule, Ausbildung, Studium und Co. nehmen sehr, sehr, sehr viel Platz ein im Leben junger Menschen. Aber aus meiner Sicht muss Politik erstmal mit aufhören, in Sonntagsreden das junge Ehrenamt zu loben. Sagen, ja, ihr seid die Säulen der Gesellschaft und viele Sprachbilder werden da bemüht. Und dann aber werden an anderer Stelle richtig adultistische Aussagen getroffen oder es wird Politik gegen die Interessen junger Menschen gemacht. Also einerseits wird man ehrenamtlich so gelobt und auf der anderen Seite ist man dann als junger Mensch vielleicht doch nicht ganz so, wie sich Politik das vorstellt. Und da würde ich jetzt auch fragen, warum sollten dann junge Menschen, selbst mit mehr Zeit, sich für einen Staat und eine Gesellschaft engagieren, die politisch oft gegen sie wählt und gegen sie handelt? Also da müssen wir doch mal über größere Sachen sprechen. Und es ist die perfekte Überleitung. Heute läuft's aber bei mir. Die Formen des Engagements junger Menschen für die Demokratie, sich nochmal genauer anzuschauen, weil es geht ja eben nicht nur darum, wie viel Zeit man hat, sondern wie man sich dann auch engagiert mit dieser Zeit. Und das hat sich eine neue Jugendstudie, yay, hier bitte Fanfaren einblenden, eine neue Jugendstudie hat sich das genauer angesehen, die am 27. Januar erschienen ist. Die heißt Zwischen Nostalgie und Neudenken, wie junge Menschen die Demokratie herausfordern und mitgestalten, und wurde herausgegeben von der Allianz Foundation in Zusammenarbeit mit dem Sinus-Institut.
Ja, wenn ich jetzt aber an die 50. Folge mal denke, unsere Jubiläumsfolge Ende letzten Jahres, dann hast du dir doch eigentlich weniger Jugendstudien für 26 gewünscht. Ist das jetzt schon wieder vorbei?
Nee, das ist immer noch so. Also ich wünsche mir immer noch weniger Jugendstudien. Da habe ich jetzt, glaube ich, nicht so den direkten Einfluss drauf. Also dieser Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen und darum beschäftige ich mich jetzt auch weiter mit allen Jugendstudien, die auf den Markt kommen. Aber trotzdem, es dürften weniger sein. Und diese Studie aber, der Allianz Foundation, die durfte ich in einem sehr kleinen, aber sehr feinen, exklusiven Kreis bereits 2 Wochen vor der Veröffentlichung eben auf Einladung der Allianz Foundation und des Progressiven Zentrums anschauen. Die wurde uns präsentiert. Naja, und wie so oft war ich erstmal von vielen Dingen gar nicht so überrascht, weil wer ne, Jugendpolitik macht und mit jungen Menschen arbeitet, denkt so, ja, gut. Fand aber schon auch einige Punkte sehr, sehr spannend, weil sie mein, nennen wir es, Gefühl auch bestätigten, beziehungsweise das, was ich selbst schon auch in meinen Vorträgen und so weiter als Hypothesen oder als Arbeitsthesen nutze, weil ich eben selber Studien mir anschaue, miteinander vergleiche und ableite. Und jetzt habe ich aber Zahlen dazu. Und die Studie vergleicht, das ist auch interessant, 5 europäische Länder miteinander, nämlich Spanien, Frankreich, Deutschland, Polen und Italien. Und das finde ich schon sehr interessant. Werde da jetzt keinen Fokus drauf legen, aber das ist was ich mir jetzt vorgenommen habe, auch nochmal mit anderen Studien, die TUI-Studie und so, nochmal diesen europäischen Blick ein bisschen größer zu ziehen. Und es geht darum, wie sich 16- bis 39-Jährige engagieren.
Und wir haben euch ein paar Zahlen mitgebracht und ich beginne mal mit den guten Nachrichten. Junge Menschen engagieren sich ehrenamtlich, ob individuell und in festen Strukturen. 80% der Befragten waren schon mal wählen, 61% haben schon einmal Geld für einen guten Zweck gespendet, 57% haben schon mal eine Petition unterzeichnet und 36% waren schon mal demonstrieren. Also viele Zahlen, die erstmal positiv sind. 25% haben schon mal dabei geholfen, Events zu organisieren, politisches Event zu organisieren. In 23 waren es noch 15%. Also auch da haben wir einen Zuwachs. Aber es geht eben auch darum, um die Hürden bzw. die negativen Konsequenzen, die Engagement mit sich bringen kann, haben wir immer schon mal angedeutet, auch hier im Podcast. 25% sagen, dass sie aufgrund ihres Engagements verbale Angriffe, Mobbing oder auch Hassrede erleben. Beides im analogen Raum und im digitalen. Und ein Viertel berichtet von Stress und Frustration als psychische Konsequenzen. Und 20% sagen dann sogar auch, dass ihr Engagement bedeutet, dass sie weniger Zeit für Familie, FreundInnen und für sich selbst haben. Und genau dann geht es ja um die Zeit als Ressource für Ehrenamt. Und die ist, keine Überraschung, knapp im Alltag junger Menschen.
Mein Kritikpunkt an der Definition von Engagement bei dieser Studie ist übrigens, dass hier auch das Teilen und Posten von Content mit politischem Bezug oder das Verändern des Lifestyles, also Ernährung, Reisen oder wie man Energie spart, Energie nutzt, dass das bereits als irgendeine Form von Mikroengagement gezählt wird. Und ich sage damit nicht, dass das nicht ins Gewicht fällt. Und die Studie wird in sich noch differenzierter, aber wenn man dann so eine globale Zahl nimmt, ich glaube, die Aussage der Studie ist, 91% der jungen Menschen engagieren sich irgendwie für die Demokratie, würde ich sagen, ja, da müssen wir schon nochmal über den Impact reden, wenn wir über solche eher generischen oder globalen Zahlen sprechen. Aber genau, lass uns mal über Zahlen sprechen und darüber, warum ich eigentlich so genervt bin von Jugendstudien, denn es geht immer irgendeine Schlagzeile dazu durch die Medien. Das ist so der alte Jugendstudienreflex und darum würde ich da jetzt auch gerne mal ein bisschen drauf eingehen. 39% bejahen eine Sehnsucht nach früherer politischer Verlässlichkeit. 37% bezeichnen sich als politisch entfremdet. Das hat mich jetzt nicht überrascht. Und dann wird's aber interessant. 28% zeigen eine regressive Sehnsucht nach einer Gesellschaft von gestern. 10% billigen radikale politische Mittel wie digitale Gewalt. Und da übrigens, auch da keine Überraschung, fast doppelt so viele Männer wie Frauen. 28% wünschen sich eine Gesellschaft von gestern. Warum tun sie das denn? Und das ist doch was, ne? Das an dem Gestern, da geht's um eine Gesellschaft, die ich selber gar nicht kennengelernt habe, also auch um bestimmte Bilder, die ich davon habe. Das hat auch in der Diskussionsrunde, bei der ich war, ganz viele Fragezeichen irgendwie in die Köpfe gebracht und ich bin dann so mein inneres Jugendstudienarchiv irgendwie durchgegangen und dachte, naja, also ich kann es versuchen zu erklären. In anderen Jugendstudien zeigt sich, dass für junge Menschen, Shell-Studie, Werte wie Familie, gute Freunde, Partnerschaft und Vertrauen ganz weit oben stehen, bis an erster Stelle. Junge Menschen wünschen sich Überschaubarkeit, wünschen sich sowas wie Kontrolle in einer Welt, die auch für mich übrigens als nicht mehr junge Person komplett außer Kontrolle zu sein scheint. Und auch im Zuge der Pandemie, wo sich ja so ein totaler Kontrollverlust auch für viele als Gefühl eingestellt hat. In der Pandemie haben junge Menschen außerdem zwangsweise sich dazu genötigt gefühlt, sich noch stärker in so einen sozialen Nahraum zurückzuziehen. Wir erinnern uns an die Bilder von jungen Menschen, die von der Polizei durch den Park gejagt wurden, weil sie sich heimlich auf der Parkbank getroffen haben, um mit Abstand mal miteinander zu reden. Das heißt, junge Menschen haben sich immer weiter in so einen sozialen Nahraum zurückgezogen. Und sie bewegen sich eben auch noch nach wie vor in digitalen Bubbles, die diesen Rückzug in Form von so Phänomenen, habt ihr vielleicht auch schon gehört, wie Tradwives oder auch so Alpha-Männer, ne, Fragen so von toxischer Männlichkeit. Diese Bilder spiegeln natürlich auch diesen Wunsch nach Rückzug, nach Überschaubarkeit, nach Kontrolle. Und deshalb glaube ich, dass dieser Wunsch nach einem Gestern nicht unbedingt auf was sehr Konkretes bezogen ist. Also sagt, ja, die wollen das genauso, wie das war. Betrachtung von Vergangenheit ist auch immer subjektiv, selbst das, was mir meine Eltern oder was mir andere erzählen, wie es früher war. Früher war es nie so, wie wir dachten. Ich glaube, dieser Wunsch ist eben nicht auf was Konkretes bezogen, sondern These auf eine Sehnsucht nach Komplexitätsreduktion. Dass diese völlig verrückte Welt, die man kaum noch irgendwie begreifen und verarbeiten kann, dass der Wunsch da ist, dass diese Komplexität reduziert wird und dass es wieder einfacher wird. Und das sehen wir auch tatsächlich bei so Wahlverhalten und so weiter. Wäre jetzt meine These. Was denkst du denn dazu?
Ja, das bestätigt vor allem das, was ich jetzt in dieser Woche, ich habe es ja eben angedeutet, viel mit jungen Menschen zu tun gehabt. Und da kommt man ja auch abseits der Workshops mal beim Essen oder so ins Gespräch. Und da ist ganz oft die Aussage, es sind so viele Dinge, an die ich gerade denken muss. Es prasselt so viel auf mich ein. Ich möchte einfach einen Fahrplan, was ich Montag machen muss und wie Freitag aussieht. Und dann möchte ich Wochenende haben. Und am Ende möchte ich einfach mit meinen Jungs oder mit meinen Mädels oder wie auch immer abhängen und im Zweifel einfach nur mal Posaune spielen. Hm. Also das ist ja auch eine Chance, so zum Beispiel einfach jetzt mal ein Exkurs, der Posaunenchor hat da auch auf einmal wieder Zuwachs bekommen, weil junge Menschen auf einmal eine Struktur bekommen, eine Sache, die sie regelmäßig machen. Und ich glaube auch nicht, dass junge Menschen wirklich in die 50er, 70er oder 90er, obwohl das eine coole Zeit war.
Die 90er waren super.
Ja, die 90er waren super, zurück wollen. Also gestern ist ja eine Projektionsfläche letztlich, du hast es ja schon gesagt, auf Ordnung, Überschaubarkeit, irgendwie klare Rollen, einfach zu wissen, was kommt. Und nicht immer damit oder auszuhalten, dass man nicht weiß, was passiert jetzt eigentlich. Deswegen für mich weniger Nostalgie als vielmehr eine Sehnsucht nach einer Struktur. Und es ist schon paradox, dass man irgendwie was vermisst, das man nie so richtig erlebt hat. Aber klar, wenn Gegenwart als überfordernd erlebt wird, und das glaube ich nur zu gerne, hast du ja auch schon von dir gesagt, das geht uns nicht anders. So, das ist auch am Ende keine Altersfrage. Auch ich bin manchmal überfordert von dem, was alles ist und muss das erstmal sortieren. Sich mal die Zeit zu nehmen. Aber die Zeit muss man auch erstmal haben, die Ressourcen im Gehirn dafür frei, das zu sortieren. Aber noch eine gute Nachricht zum Schluss an dieser Stelle. 64% wünschen sich eine Zukunft, in der es um mehr als nur Wachstum geht, sondern auch darum, um eine Zukunft, die nachhaltig ist, politische Teilhabe für alle Menschen ermöglicht. Und diese Vision durchzieht interessanterweise alle politischen Milieus. 66% der Befragten aus der politischen Mitte, 63% aus der politischen Linken und auch 55% der rechtskonservativen Befragten. Und bei allen Unterschieden, wie diese Vision verwirklicht werden soll, darin liegt ja auch eine Chance, für die es Räume braucht, in denen gemeinsam und ohne Bewertung um Lösungen gerungen werden kann. Und das eben nicht nur in Schule. Wir verlinken euch die Studie natürlich in den Shownotes und stellen sie dann auch in unseren WhatsApp-Community-Channel. Auch der ist in den Shownotes verlinkt. Wir haben ja schon öfter gesagt im Podcast, was wir so für das Jahr 2026 planen. Und wir werfen an dieser Stelle jetzt einen kurzen Blick darauf, was das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend für 2026 planen und vor allem, was das für junge Menschen bedeutet. Uns liegt die Präsentation vor vom Ministerium, wie sie am 27.01. im Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Deutschen Bundestag gehalten wurde. Und das große Leitmotiv vom Ministerium lautet: bessere Bildung, starke Familien, resiliente Demokratie. Große Worte, drei große Schlagworte, so ist das Arbeitsprogramm strukturiert. Und es gibt die groben Leitlinien des Ministeriums vor, führt aber jetzt nicht alle Programme, Projekte und AkteurInnen auf, geht auch gar nicht, weil es eben so viele sind. Aber man erkennt daraus schon eine Handschrift einer Regierung und auch einer Ministerin bzw. einer politischen Hausspitze. Man erkennt Schwerpunkte aus dem Koalitionsvertrag. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Folge 34. Da haben wir die jugendpolitischen Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag seziert. Drei Vorhaben aus dem Vertrag werden jetzt auch konkret adressiert, die jugendpolitisch besonders relevant sind. Zum einen die SGB-8-Reform, die Arbeit der Expertinnenkommission Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt und das Thema Demokratiebildung. Wir schauen uns diese Dinge mal an und beginnen mit der SGB-8-Reform. Die Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland, ihr wisst es vermutlich, ist ein komplexes System, das sich seit vielen Jahren in einem strukturierten Prozess befindet mit vielen AkteurInnen. Die Reform hat sich auch durch den Regierungswechsel nochmal verzögert, aber jetzt soll der Faden wieder aufgenommen werden und das sind gute Nachrichten, denn dann würden endlich mal die Rechte von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen ins 8. Sozialgesetzbuch integriert werden. Und deswegen heißt eben das Ziel vom Reformprozess auch die große oder die inklusive Lösung. Denn bisher fallen Angebote und Unterstützungsleistungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in die Zuständigkeit der Eingliederungshilfe nach Maßgabe des SGB IX. Und das bedeutet unterschiedliche Zuständigkeiten, unterschiedliche Behörden, unterschiedliche Verfahren und letztlich auch unterschiedliche Leistungen. Und eigentlich ist dabei ganz klar durch die UN-Kinderrechtskonvention geregelt, dass alle Rechte für Kinder gelten müssen. Und das BMBFSFJ will hier jetzt durchstarten, sehr gut, und legt im Frühjahr einen neuen Referentenentwurf für das Gesetz vor, das diese Reform endlich, großes Ausrufezeichen, ermöglicht. Der zweite Punkt, den wir angesprochen hatten und der sich dort findet, ist Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt. Und es gibt gerade eine Expertenkommission, die eine Strategie erarbeitet zu den Themen Social Media, Online-Gewalt, Desinformation und Medienkompetenz. Und der Bericht von der Kommission wird um den 9. September erwartet. Und darauf, auf der Basis, soll dann auch entschieden werden, wie man mit den Forderungen nach Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche umgeht. Auch ein sehr spannendes Thema. Und bis Sommer diesen Jahres, 26, sollen mehrere Beteiligungsformate stattfinden, unter anderem mit Kindern und Jugendlichen vor Ort in mehreren Kommunen. Zwei stehen schon fest, Merseburg, Sachsen-Anhalt und Schneverding, das in Niedersachsen. Wir empfehlen dafür auch die Stiftung Digitale Chancen im Blick zu haben. Die wird mit dem Projekt Initiative Gutes Aufwachsen in Medien federführend für die Planung und Durchführung sein. Und den Link zur Website mit Termin packen wir in die Shownotes. Es gibt auch etwas zum Thema Demokratie leben. Da plant das Ministerium unter anderem einen Bundesgesellschaftsdienst, der freiwilliges Engagement bündelt. Die Debatte kam im Zuge der Wehrdienstfrage auch nochmal auf. Es soll eine Weiterentwicklung des Programms Demokratie leben geben, auch im digitalen Raum. Spannend. Und mehr politische Bildung in Schule und Ausbildung. Jetzt kann man sich fragen, wo geht es denn am Ende um Jugendarbeit? Und da ist es eigentlich an einer einzigen Stelle, nämlich auf der Folie bessere Bildung, weitere Vorhaben unter dem Punkt Stärkung der Jugendarbeit im Ganztag in den Schulferien. Anna, jetzt habe ich viel gehört. Wie ordnest du das Ganze ein? Kann man da sogar was zwischen den Zeilen lesen?
Ja, kann man und man muss. Dafür sind solche Dokumente ja auch da. Und natürlich ist es erstmal nur eine PowerPoint-Präsentation sozusagen, die als PDF zugänglich ist. Und natürlich stecken da auch viele Dinge dahinter. Aber ich glaube, es lohnt sich da wirklich mal genauer drauf zu schauen. Du erinnerst dich, wir kamen bei der Einschätzung des Koalitionsvertrags zu dem Schluss, dass es im Koalitionsvertrag keine jugendpolitische Strategie gibt. Und ich finde, das zeigt sich auch hier in diesem sehr stichwortartigen Arbeitsprogramm. Dieser Dreiklang, das sowas kommt ja immer gut an. Ich kann das auch verstehen, dass man sowas so rhetorisch macht. Ich halte das auch für richtig. Bessere Bildung, starke Familien, resiliente Demokratie. Das verrät uns schon auch was über die Perspektive auf Jugendpolitik. Junge Menschen werden entweder mit formaler Bildung in Verbindung gebracht oder als Kinder, die in Familien leben, oder als AdressatInnen von politischer Bildung und Extremismusprävention. Und das ist noch das Offensichtlichste dabei. Ich würde sagen, da ist erstmal für Jugendpolitik an sich, aber auch für die Prinzipien von Jugendarbeit nicht so viel Spielraum, wenn man sich da sehr streng dran hält. Und etwas versteckter, beziehungsweise, na, das gebe ich jetzt auch zu, da geht es sicherlich auch um informierte Interpretationen meinerseits. Aber da gibt es schon auch ein paar Punkte, also die haben mich so ein bisschen, also die haben mich schon auch ein bisschen aufgeregt. Und ich will sie euch aber trotzdem nicht vorenthalten, weil ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, wie künftige Jugendpolitik in Anführungsstreichen als Leitlinien gedacht wird oder nicht gedacht wird und wie das, was wir in den vergangenen Jahren auch an vielen Stellen gemacht haben, Stichwort Nationaler Aktionsplan Kinder- und Jugendbeteiligung, eigenständige Jugendpolitik, die Jugendstrategie, wie das weitergedacht werden kann in den kommenden Jahren. Ich fange mal an mit einem Punkt. Am Anfang dieses Arbeitsprogramms stehen die Leitlinien, ne? Was ist so handlungsleitend für das Programm des, ich nenne es mal Bundesjugendministeriums, ganz trotzig. Handlungsleitend sei die nachhaltige Konsolidierung öffentlicher Haushalte sowie evidenzbasierte Politik. Die Ministerin Karin Prien hat kürzlich in einem Gespräch mit AkteurInnen aus der Kinder- und Jugendhilfe betont, und das nehme ich ihr auch ab, dass sie den Sozialstaat nicht mit Hilfe von Kürzungen in der Kinder- und Jugendhilfe sanieren wolle. Und das glaube ich auch, habe aber meine Zweifel, dass ihre eigene Fraktion, die CDU-CSU-Fraktion, das versteht. Denn die verwechseln ganz häufig, auch in der öffentlichen Debatte, Sozialhilfe und Jugendhilfe miteinander. Also wir wissen, Kinder- und Jugendhilfe ist im SGB VIII geregelt. Da gibt es auch bestimmte Pflichten, über die wir auch immer wieder sprechen. Aber das wird dann in der öffentlichen Debatte, die ja auch häufig armenfeindlich ist, wir haben gerade über das Thema Lifestyle, Teilzeit-Lifestyle gesprochen. Da geht es um eine bestimmte Art von Menschenbild, das da dahinter steckt. Und das finde ich ganz schwierig, dass das an dieser Stelle so fokussiert wird. Und bei evidenzbasierter Politik als Grundlage für Kinder- und Jugendhilfe oder insgesamt für die Politik in diesem großen Hause, da fröstelt es mich ein bisschen. Denn das Thema Wirkungsmessung ist gerade in der Kinder- und Jugendhilfe schwierig und oft sogar kontraproduktiv. Wirkungsorientierung ist super wichtig für Qualitätsentwicklung. Und ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, ja, das kann man ja alles gar nicht messen. Das kann man ja alles gar nicht einschätzen. Das stimmt nicht, ne? Es gibt den Wirksamkeitsdialog in NRW vom Landesjugendring. Es gibt viele Projekte, die sich damit beschäftigen und auch viele Evaluationen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Aber man muss sich dafür auch Ziele setzen. Und da sind wir wieder beim Menschenbild. Und diese Ziele sind dann auch anfällig für ideologische Beeinflussung. Denn was erwartet Politik zum Beispiel von der Wirkung eines Projektes politischer Bildung bei einem Jugendlichen? Was für eine Veränderung soll sich zeigen? Wann soll die sich zeigen? Was ist der Wirkungsgrad? Also sagen wir, wenn ein junger Mensch bei einer Maßnahme mitgemacht hat, dann muss innerhalb von 12 Minuten müssen folgende Indikatoren irgendwie positiv erfüllt sein. Da denkt, also seriöse Wissenschaft macht das nicht. Und ich glaube auch, dass die Menschen im Ministerium das so nicht machen. Aber es steckt ja auch immer ein politischer Gedanke dahinter. Und das finde ich, das ist sehr komplex. Und deshalb nur auf Evidenzbasiertheit zu gehen, das hebt, auch das Messen, Zählen und Wiegen auf eine Stufe. Da halte ich ganz, ganz wenig davon. So. Und eine weitere Leitlinie, da hat mich auch gestern, ich war gestern beim 35-jährigen Jubiläum des Landesjugendrings Brandenburg, da habe ich auch mit Malte drüber gesprochen, liebe Grüße, auch einem Experten aus der Jugendarbeit. Wir haben über einen Satz gesprochen, der uns beide da drin, ganz schön mitgenommen hat. Da steht drin, es soll künftig Förderpolitik aus der Mitte für die Mitte gemacht werden. Sprechen wir also davon, dass nur jene Vorhaben gefördert werden, die einer wie auch immer gearteten Mehrheit, und ich finde ja Mehrheit als Mehrheitsgesellschaft auch schon immer ein bisschen gruselig, dass nur noch solche Projekte gefördert werden, die irgendwie dieser Mehrheit dienen? Also welche Auswirkungen hat es denn zum Beispiel auf queere Jugendarbeit? Welche Auswirkungen hat es auf Angebote für nicht weiße Menschen, auf marginalisierte Bevölkerungsgruppen? Also ein Gesellschaftsministerium, wie das Bundesbildungs- und andere Randgruppenministerium sich versteht, ein Gesellschaftsministerium muss alle Menschen im Blick haben. Und das bedeutet eben auch, sich genauer anzuschauen, wie Förderpolitik natürlich in der Breite funktionieren muss, aber eben auch an Stellen, wo sie nicht so einfach hinkommt. Ich finde, da haben wir auch eine Verantwortung. Und das, über den Satz muss ich auch noch eine Weile nachdenken, weil ich will den nicht überbewerten. Und trotzdem ist es ja so eine Zielvorgabe ein Stück weit. Und du hast es gerade gesagt, ich finde es super witzig, wenn Jugendarbeit nur unter Ganztag auftaucht, kleiner Werbespot für unsere Podcast-Folge. Ja, natürlich ist Paragraph 11 SGB 8 kommunale Aufgabe. Na, also die Förderung von Jugendarbeit ist eine kommunale Pflichtaufgabe. Und dann könnte der Bund sich einen schlanken Fuß machen und sagen, naja, aber das ist ja kommunale Aufgabe. Wir reden ja auch von größeren Leitlinien und von einer größeren Sichtbarkeit von Akteurinnen in der Kinder- und Jugendarbeit. Und eben in dieser Podcast-Folge mit Ivo Züchner haben wir schon darüber gesprochen. Und es gab eine Anhörung im Bundestag vergangene Woche zum Thema Ganztag und Jugendarbeit in den Ferien. Und ja, der Start des Ganztagfördergesetzes, das ist am 1.8., das ist schon total bald, das wirft gerade einige Probleme auf, gerade was so das Thema Fachkräfte angeht. Aber Jugendarbeit ist nach wie vor keine Erfüllungsgehilfin schlechter Bildungspolitik. Und das sollte sich aus meiner Sicht eben auch in der Bundespolitik spiegeln. Und nur an dieser Stelle Jugendarbeit auftauchen zu lassen, ja, ist also auch ein bisschen unglücklich, finde ich. Jugendbeteiligung practically doesn't exist in diesem Dokument. Ja, du hast es auch gerade gesagt, wenn es um diese digitale ExpertInnen oder die Kommission geht, diese ExpertInnen-Kommission zum Thema digitales Aufwachsen, da wird es Jugendbeteiligung geben. Das ist klar. Und ich gehe jetzt auch einfach davon aus, dass es auch an anderen Stellen nach wie vor stattfinden wird. Aber es ist ja auch schade, wir hatten diesen nationalen Aktionsplan. Ja klar, der ist unter einer grünen Ministerin entstanden und trotzdem Jugendbeteiligung wieder in den Vordergrund zu stellen in so ein Arbeitsprogramm, das wäre schon auch im Sinne von Generationengerechtigkeit. Und bei einem anderen Thema finde ich das dann nochmal besonders frappierend und das ist das Thema mentale Gesundheit für junge Menschen, denn auch das steht nur unter dem Stichwort weitere Vorhaben. Das erstaunt mich ein bisschen. Viele haben es nicht mitbekommen. Ich war kürzlich auf einer Veranstaltung, wo ich mich mit Menschen wiederfand an so einem Stehtisch, die sich auch für Generationengerechtigkeit einsetzen und habe gehört, wie die Mental Health Coaches wurden eingestellt. Ja, die Mental Health Coaches wurden eingestellt zum 31.12.25 als Bundesprogramm. Das war ein Programm, wo Fachkräfte an Schulen das Thema psychische Gesundheit mit Kindern und Jugendlichen bearbeiten. Dieses Programm wurde trotz sehr positiver Evaluierung von Professor Julian Schmitz aus Leipzig vorzeitig beendet. Das wäre eigentlich noch gegangen bis Ende Juni diesen Jahres. 6 Monate vorher hat man es beendet. Und also das passt dann irgendwie nicht so. Vergangene Woche fand dann wiederum auch mit Medienaufmerksamkeit ein großer Kongress der Bundesschülerkonferenz zum Thema mentale Gesundheit statt. Die Forderungen von Interessenvertretung in dem Bereich haben sich überhaupt nicht verändert. Die COPSI-Studie sagt das. Und erst im Oktober 2025 hat die Bundesregierung in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der Grünen im Bundestag ausdrücklich betont, dass sie gerade dabei sind, eine Strategie zum Thema mentale Gesundheit junger Menschen zu erarbeiten. Haben sie auch im Koalitionsvertrag gesagt. Ja, aber sorry. Also diese Strategie gibt's nicht. Stattdessen beendet man ein gut evaluiertes, sehr gut evaluiertes Programm vorzeitig. Da entsteht ein Vakuum, da stimmt doch irgendwas nicht. Und die Angabe des Ministeriums ist, im Startchancenprogramm, das jetzt sozusagen weiterläuft, nahe aufgesetzt wird, sind jetzt im Rahmen der sogenannten Chancenbudgets auch Maßnahmen im Bereich der Gesundheitsförderung förderfähig. Und das würde dann ja auch mentale Gesundheit von SchülerInnen inkludieren. Ja, aber sorry. Also was ist das denn für ein Zeichen? Mir geht's um die Zeichen dahinter. Und dann so ein Punkt nur unter weitere Vorhaben zu bemessen. Ja, man braucht länger Zeit, um eine Strategie zu erarbeiten. Aber alle reden über die mentale Gesundheit junger Menschen. Die Statistiken sind klar, die Zahlen sind klar, die Auswirkungen sind klar. Übrigens auch auf die Volkswirtschaft. Liebe Grüße an Friedrich Merz. Und das ist also, dass es für so ein drängendes Problem noch keine Strategie gibt. Das, finde ich mehr als überraschend. Und da hätte man doch auch noch einen Halbsatz mehr in so einem Programm, wo man so eine Wertung vornimmt, schreiben können. Und ich komme jetzt noch zu einem Punkt, der mich gerade sehr beschäftigt und den ich viel kürzer mache. Ich weiß, ich rede schon eine Weile, aber es ist wirklich, da steckt so viel drin. An diesem Punkt gäbe es ganz viel zu sagen. Es geht auch um Demokratieleben, es geht um Demokratiearbeit, politische Bildung. Und ich würde da gerne mal noch mit Gästen hier drüber sprechen, will aber auf eine ganz aktuelle Angelegenheit aufmerksam machen. Ein News-Reporter, hat sich bei einer Veranstaltung von IDA e.V., dem Informations- und Dokumentationszentrum Antirassismusarbeit, eingeschleust, unter anderem Namen, nachdem durch Recherchen dieses aus meiner persönlichen Sicht, das ist meine persönliche Sicht, rechtsextremen Nachrichtenportals der Verein IDA massiv attackiert wurde. Also auch auf unterster Ebene, unterste Schublade. Und die werden auch immer noch krass attackiert, weil IDA e.V. unter anderem in einer Broschüre, ein Leitfaden, da kommt es zu uns, einem Leitfaden für JugendverbandlerInnen mit dem Titel Stark gegen Rechts, Jugendverbände gegen rechte Einflussnahme. Da hat IDA e.V. rechts mit rechtsradikal und rechtsextrem gleichgesetzt. Machen wir auch ganz häufig. Und diese Broschüre, die wird vom BMB FSFJ gefördert, beziehungsweise die Arbeit von IDA e.V. wird vom Ministerium gefördert. Und News, dieses Portal, bitte geht nicht auf deren Webseite, schenkt denen keine Klicks, das haben sie nicht verdient, attackieren jetzt die Ministerin, aber volle Breitseite, wie es sein kann, dass ihr Haus, ein CDU-geführtes Haus, sowas fördert, sowas zulässt, so eine Gleichsetzung. Und sie attackieren, also IDA e.V., sorry, sich undercover einzuschleichen bei einer Veranstaltung politischer Bildung. Das ist wirklich, also journalistische Freiheit, super wichtig, super wichtig. Das würde ich auch nie in Frage stellen, aber das ist schon, mit dieser Art dann zu attackieren, da habe ich ganz, ganz viele Fragen dran. Und vor allen Dingen fordert NIOS und fordern rechte Akteure erneut übrigens, jetzt das Ministerium auf, künftig die Veröffentlichungen geförderter Projekte und Programme redaktionell zu bearbeiten und zu beanstanden. Also bislang musste man Freigaben in der Regel machen, Logo-Freigaben, Förderlogo-Freigaben. Jetzt muss man sich vorstellen, dass künftig alles nochmal über den Schreibtisch von Fachreferentinnen in so einem Ministerium geht, nicht bis aufs Komma. Stichwort Gendern, ja, was bedeutet das dann, wenn man nicht mehr gendern, also mit Sternchen oder mit Gap gendern darf? Also ich finde, es ist ein Skandal, was hier gerade passiert. Und das würde massiv ins satzungsgemäße Eigenleben eingreifen, gerade von Jugendverbänden. Und ich bin wirklich nicht leichtfertig mit dem Wort Zensur unterwegs. Eine Gewissens, ich arbeite auch im Bereich Jugendmedienschutz. Aber ich würde schon gerne mal fragen, wie man so eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft erreichen möchte. Also das ist jetzt sozusagen die neuesten Entwicklungen in diesem Fall. Da reden gerade ganz, ganz viele in meinem Umfeld drüber, weil, ne, was bedeutet das für die eigenen Arbeitsprozesse? Was bedeutet das nicht nur für das satzungsgemäße Eigenleben, sondern auch für die Freiheit, die wir als Jugendverbände, die wir in der Jugendarbeit insgesamt als zivilgesellschaftliche Akteure genießen, auch in diesem grässlichen Rahmen, der uns immer wieder, Jendrik, wir haben darüber gesprochen, vorgeworfen wird, Neutralität, ne, dass wir neutral sein müssen. Also, falls ihr mehr wissen wollt zu dem Thema oder selbst auch mehr wisst, weil ihr vielleicht da involviert seid, meldet euch bei mir. Wir sollten da dringend drüber sprechen, denn das wird in so einem Superwahljahr nicht die letzte Attacke von rechts gewesen sein. Und insofern, also pickepacke volles Arbeitsprogramm, ich sehe das. Ein Satz noch, Senioren kommen gar nicht drin vor. Also gar nicht. Ich freue mich auf den Podcast, weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja einen Podcast von der BAXO oder so, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorinnen und Senioren. An deren Stelle würde ich mich auch richtig aufregen, weil um Seniorinnen und Senioren geht es in diesem Programm überhaupt nicht. Ja, und wenn wir schon dabei sind, dass in der Welt viel passiert, ich habe ja die Push-Nachrichten auf meinem Handy schon ganz lange ausgestellt und mache morgens auch eine medienfreie Stunde, bevor ich anfange zu arbeiten. Aber es ist schwer, sich gerade der Bilder zu entziehen, die uns aus den USA erreichen. Kurze Content-Note. Wir sprechen jetzt oder ich spreche jetzt kurz über das, was die Ausländerbehörden, der Heimatschutz in den USA, ICE, was die gerade für grenzüberschreitende Verbrechen begehen. Weil da geht's auch um Kinder. Mich hat sehr mitgenommen. Also ich habe geweint, ich möchte es hier sagen. Ich habe geweint, weil mich das wirklich gepackt hat, als ich diese Bilder sah eines kleinen Jungen mit so einer blauen Hasenmütze, der von ICE Officers in so ein Auto geladen wird oder geführt wird. Ein ganz verängstigtes Gesicht und dann in den Artikeln dazu stand, dass dieser Junge, der 5-jährige Liam Conejo Ramos, dazu genutzt wurde als Bait, als sozusagen als Lockmittel, damit ICE sich Zutritt verschaffen kann zu dem Haus, wo der Vater auch ist, damit Liam und sein Vater abgeschoben werden können. Und diese Bilder sind um die Welt gegangen und haben mich wahnsinnig berührt, weil mich das immer berührt. Also sonst wäre ich nicht Berufsjugendliche, sonst würde ich das nicht machen, weil ich das schlimm, also unerträglich finde, wie mit Kindern und Jugendlichen umgegangen wird insgesamt. Aber an der Stelle auch mir nochmal klar wurde, man darf nicht müde werden, es zu sagen, alle Kinder sind unsere Kinder. Nicht nur unsere eigenen biologischen Kinder oder unsere angenommenen Kinder, die in unserem Nahfeld. Alle Kinder sind unsere Kinder, auch Liam. Auch Kinder in der Ukraine, auch Kinder in Palästina, im Südsudan. Das sind alles unsere Kinder. Und wir müssen uns dafür einsetzen, dass diese Welt nicht zu Ungunsten von Kindern so weiterläuft. Das kann doch nicht sein, dass wir nur auf so, klar, wir machen ja auch viel Nationales und gucken ja auch auf Kinder und Jugendliche in Deutschland. Das ist eben auch das, was wir machen, Jugendpolitik. Aber es geht um eine Haltung. Es geht um die Haltung, zu der ich euch alle einladen will. Nicht nur betroffen zu sein, sondern das zu eurer Haltung zu machen. Alle Kinder sind unsere Kinder.
Ja, das hat mich auf jeden Fall auch bewegt. Vielen Dank, dass das auch an dieser Stelle so teilst. Alle Kinder sind unsere Kinder. Es ist immer schwierig, da eine Überleitung zu finden nach so einem Thema. Trotzdem möchte ich sagen, dass mich bewegt hat, dass Josephine Paul zurückgetreten ist als Jugendministerin, Flüchtlingsministerin, wie auch immer man das nennen möchte, in NRW. Ich finde das besonders schade, weil sie viel für die Kinder- und Jugendarbeit gemacht hat. SGB 8 Ultra, ne? Es gibt auch mit euch die Connections und mit einem T-Shirt SGB 8. Und sie ist zurückgetreten als Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration, weil sie monatelang wegen ihrer Rolle bei der Aufarbeitung vom islamistisch motivierten Terroranschlag von Solingen August 2024 unter Druck war. Vor allem wegen der Krisenkommunikation, wegen dem Krisenkommunikationsmanagement möchte ich jetzt nicht mehr darauf eingehen, sondern ich möchte mich darauf fokussieren, dass ich schade finde. Wir hatten eine sehr gute Zusammenarbeit mit ihr. Wenngleich ich mich jetzt trotzdem auch auf die Zusammenarbeit mit Verena Schäfer freue, ihre Nachfolgerin. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Wochen und Monate. Wir biegen ein in die Schlusskurve dieser Folge und ich frage dich, Anna, 14 Tage bis zur nächsten Folge, was liegt bei dir an, worauf freust du dich?
Ich bin wieder in Niedersachsen.
Schon wieder? Bist du auch noch mal in Berlin zwischendurch, ja?
Ja, ich bin auch in Berlin zwischendurch. Aber genau, ich bin kommende Woche in Niedersachsen an der Berufsakademie Melle und werde dort unterrichten und freue mich da schon sehr drauf. Und dann beginnt wahrscheinlich an dem Wochenende, an dem wir die nächste Folge aufnehmen, die Berlinale. Und das heißt, der Berlinale-Kartenvorverkauf geht jetzt in den kommenden Tagen los. Und da bin ich schon ein bisschen aufgeregt, weil für mich ist die Berlinale jedes Jahr was ganz Besonderes. Nicht nur wegen der Veranstaltung, sondern weil ich ganz viele FreundInnen treffe aus den vergangenen Jahren, die so von allen Kontinenten wieder nach Berlin kommen für die Berlinale. Ich bin selber ein Filmfreak und ich freue mich einfach darauf, meine Friends wiederzusehen und mit denen ein bisschen im Kino rumzuhängen und über Filme abzunörden. Ja, und bei der Kälte ist es, glaube ich, auch gar nicht schlecht, drinnen zu sein. Das kommt noch dazu. Wie ist es denn bei dir? Was steht bei dir an?
Ich bin wieder viel unterwegs, das kann ich aber auch jede Folge sagen, weil das gehört irgendwie dazu. Es geht erst nach Fulda zum Arbeitskreis Jugendpolitik. Darauf freue ich mich einfach, weil man Leute aus unserer bundesweiten Bewegung sieht. Dann gibt es einen großen Jugendkongress, der ansteht, einen Zwischenstopp auf Borkum und dann eine Antirassismusklausur. Es ist alles wild, wie immer, jeden Tag ein neues Thema gefühlt, jede Stunde ein neues Thema. Aber das macht ja irgendwie den Job und die Arbeit so spannend.
Ja, und wir möchten zum Schluss noch auf eine Nachricht aufmerksam machen, die wir von unserer treuen Hörerin Patricia bekommen haben und die uns auch einen Anstoß gibt, über ein neues Thema für eine neue Folge nachzudenken. Und ich versuche das mal so ein bisschen vorzulesen. Patricia schreibt, ich mache gerade mein Praxissemester in einem Stadtjugendring und habe im Rahmen dessen ein Projekt gestartet, welches vor allem durch Jugendliche selbst hätte gestaltet werden sollen. Von 15 geplanten Plätzen hat sich dann aber nur eine Person angemeldet. Jetzt bemerke ich, sagt Patricia, dieses Phänomen aber bei ganz vielen Trägern in der Kinder- und Jugendarbeit. Und wenn man Jugendliche für Projekte anspricht, sind häufige Antworten sowas wie keine Zeit, keine Lust, ich muss doch lernen und so weiter. Und Patricia sagt, sie kann diese Gründe auch nachvollziehen, würde ihr ganz genauso gehen, wenn sie auch erst so spät aus der Schule kommt. Aber die Frage, die sie aufwirft, ist, finde ich, super wichtig. Ob wir in der Kinder- und Jugendarbeit und in der Kinder- und Jugendhilfe die Bedarfe von jungen Menschen überhaupt kennen und wissen, wie wir damit umgehen und eben nicht immer nur nach unseren eigenen Maßgaben und wie wir auf die Welt blicken und wie wir auf junge Menschen blicken, ob wir nicht nur danach handeln. Und ob wir selber, wie wir selber mit unserem eigenen adultistischen Blick umgehen. Und ich fand das total interessant, was Patricia da so als Fragen aufgeworfen hat und würde das dann eben auch gerne jetzt hier an euch, liebe HörerInnen, weitergeben. Also wir haben uns da schon ein paar Gedanken dazu gemacht, aber wir wollen auch eure Power als Community nutzen. Was ist eure Erklärung? Beziehungsweise erlebt ihr das auch so? Geht euch das auch so? Wir haben immer mal wieder in Folgen über diese No-Show-Raten gesprochen und darüber, wie schwierig es ist, auch Werbung zu machen und Menschen zu begeistern. Aber ich glaube, wir müssen an dieses Thema auf jeden Fall noch mal ran und schreibt uns doch. Schreibt uns auf Instagram, schreibt uns eine Mail, schreibt uns, wo auch immer ihr uns habhaft werden könnt. Vielleicht habt ihr Ideen. Worum geht's da eigentlich? Nochmal vielen, vielen Dank an Patricia. Und immer wenn ihr uns Nachrichten schickt übrigens, freuen wir uns total und versuchen das auch bestmöglich aufzunehmen. Und kommt gerne übrigens in unsere Community auf WhatsApp. Link kommt auch nochmal in die Shownotes. Denn da verraten wir immer vorher, was die Themen sind unserer neuen Podcast-Folge und was es sonst noch so gerade an Neuigkeiten gibt. Ist auch ein ganz guter News-Ticker, würde ich sagen.
Und wir freuen uns natürlich, dass ihr wieder zugehört habt in dieser Folge, dass ihr uns weiter fleißig Bewertungen und 5 Sterne auf der Plattform eurer Wahl gebt. Die nächste Folge erscheint am 16.02.26. Für Menschen, die im Rheinland wohnen, ist es auch besonders relevant, denn das ist der Rosenmontag.
Hello, Olaf.
Es geht schon wieder los. Ich hatte doch fast das Gefühl, es ist erst schon letztes Jahr wieder gewesen, aber jetzt ist schon wieder da. Also am 16.02. hören wir uns wieder. Danke, dass ihr dabei wart und uns supportet und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Berufsjugendlich ist ein Podcast für alle, die jugendpolitisch aktiv sind, mit jungen Menschen arbeiten oder sich für die Interessen junger Menschen einsetzen.
Produktion, Redaktion und Moderation Anna Grebe und Jendrik Peters. Berufsjugendlich ist eine unabhängige Eigenproduktion und wir freuen uns über eure Abos und Bewertungen auf Spotify, Apple, Podigee, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge.
Ihr findet uns auf Instagram unter @medien.politik.partizipation und @erjendrik.